Auch eine noch, der Streaming-Podcast.
Hallo ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen zur 80. Folge Auch eine noch, der Streaming-Podcast. Ihr hört den wahrscheinlich einzigen deutschen Podcast, in dem Streaming-Dienste und Mediatheken, Blockbuster-Serien und obskure kleine Dokumentationen, Serien und Fernsehspiele gleichberechtigt nebeneinander stehen. Jeden Freitag sind wir für euch da, die Journalisten Jan Freitag und Erik Leimann, immer mit zwei größeren und zwei kurzen Themen. Heute haben wir hier eine Premiere bei Auch eine noch, denn wir reden über drei Filme und nur eine Serie, sonst ist es ja eher umgekehrt. Bei unseren beiden langen Themen stehen zwei süchtige, ja gequälte Männer im Mittelpunkt. Einmal dokumentarisch, danach fiktional. Wir reden über den Netflix-Film Babbo, die Haftbefehl-Story, über den man schon seit Wochen Erstaunliches munkelt, gleich mehr dazu. Und danach schauen wir uns Colin Farrell im Film Ballad of a Small Player an. Der kommt ebenfalls bei Netflix und ist der neue Film von unserem deutschen Oscar-Helden Edward Berger, bekannt von Im Westen nichts Neues und zuletzt Konklave. In unseren kurzen Themen reden wir über die neue Stephen King-Serie Es, Welcome to Derry bei Sky and Wow und über den Apple-Katastrophenfilm The Lost Bus mit Matthew McConaughey nach dem Drehbuch von unter anderem Brad Inglesby, den wir hier zuletzt mit seiner Serie Task abgefeiert haben. Aber erstmal sage ich Hallo, lieber Jan.
Hey, Erik.
Wir reden ja gleich über zwei mehr oder weniger haltlose Männer und über zwei Filme, in denen es um Sucht geht. Nicht um Sexsucht, wie erst vor kurzem in unserem Podcast über Naked, was ja in der ARD-Mediathek läuft, über einen Sexsüchtigen, sondern hier geht es einmal um Drogen, vor allem um Kokain und dann geht es um Spielsucht. Das bringt mich zur Frage, in welchem Lebensbereich, lieber Jan, bist du suchtgefährdet?
Ich habe eine ganz geile Zauberkraft. Das wahrscheinlich behaupten, dass mindestens 80% aller Leute, die denken, kein Problem mit Drogen zu haben. Aber ich kann tatsächlich mit Rauschdrogen richtig gut umgehen. Womit ich nicht gut umgehen kann, ist Zucker, Kaffee. Und also wenn man jetzt noch von einer Sucht oder einer etwas, wonach man etwas zu viel Sehnsucht und etwas zu viel Gier hat, reden möchte, dann vielleicht noch nach Bestätigung. Okay. Aber ansonsten bin ich relativ suchtfrei.
Also sage ich noch ein bisschen häufiger hier, lieber Jan, dann bist du noch besser drauf.
Lieber Jan, ja, ist noch keine Bestätigung.
Nee, das reicht dir noch nicht.
Nee, das reicht genau. Mir noch nicht. Nee.
Ja, eine meiner Süchte, die geht jetzt wieder los. Ich bin nämlich süchtig nach Weihnachtsgewürzen, also sprich vor allem Spekulatius und Lebkuchen.
Das ist ja schrecklich, armer Kerl.
Ja, das ist, du kennst ja diese ganz großen Packungen, wo so drei Lagen Spekulatius drin sind. Da habe ich dann teilweise früher wie ein Süchtiger eine gegessen und den Rest in den Mülleimer geschmissen.
Aber bunkerst du die dann bis August? Oder?
Nein. Ich bin immer froh, wenn die Dinger dann im Januar nicht mehr zu kaufen sind und bin immer entsetzt, wenn sie mittlerweile schon Ende August wieder in den Läden stehen.
Ja, okay.
Aber gut.
Boah, fürchterliche Sucht, armer Kerl. Ja. Hätte ich lieber Heroin, glaube ich.
Aber kommen wir zu noch härteren Suchtstoffen, beziehungsweise zu dem Dokumentarfilm Babbo. Die Haftbefehl-Story, ja, ungefähr 90 Minuten, vielleicht ein paar Minuten länger, ab 28. Oktober auf Netflix zu sehen. Ja, ich habe vorhin gesagt, es ist ein Film, über den man schon im Vorfeld ein bisschen gehört hat. Ich habe so ein bisschen lose Kontakte zu Menschen, die mit der Produktion zu tun hatten, beziehungsweise die Leute kennen, die damit zu tun haben. Und alles, ich habe immer wieder gehört in den letzten Wochen, ey, dieser Film, der bei Netflix jetzt kommt, über Haftbefehl, der ist so krass. Der Typ ist so krass. Sowas hast du noch nicht gesehen. Und oh, ich bin total gespannt und so. Hattest du auch vorher irgendwas von dem Film gehört? Oder
nee,
also nur weil ich wusste, dass er kommt. Lass mal den machen.
Genau, also ich wusste, dass er kommt. So, das hatte ich einfach in den Ankündigungen von Netflix gesehen. Ja. Und habe mich aber nicht tiefer damit beschäftigt, weil ich mich auch generell nicht tiefer mit Haftbefehl beschäftigt hatte. Also ich kann ihn also auch so als Hip-Hop-Fan, kann ich ihn total wertschätzen, weil er eine sehr, sehr eigene, er hat einen eigenen Flow, hat einfach einen sehr, sehr eigenen Rap.
Hat auch so, eine eigene Sprache. Ne?
Hat eine eigene Sprache, das wird auch, also wirklich auch richtig Leute, die aus einer sehr, sehr kultivierten Ecke kommen, also auch in den Qualitätsmedien und sowas, die feiern den enorm für seine Poesie und für die Art, wie es halt aus dem Inneren nach außen rotzt und so. Wir sehen jetzt aber erstmal, wie lang ist das Ding, ist es so
anderthalb Stunden,
ja. Wir sehen erstmal einen Gangster-Rapper beim Gangster-Rapper sein und Gangster-Rappen zu. So, und das ist halt, am Anfang ist es tatsächlich so, es steigt zwar damit ein, dass wir ihn dabei sehen, wie er so eine kleine Confession loslässt und sagt so, dass es so nicht weitergeht. Da kommt er gerade aus einer Therapie, ist jetzt nicht gespoilert, weil es wirklich die erste Szene ist, als er sich auf den Sessel setzt. Und ansonsten sehen wir ihn dabei, wie er zum erfolgreichsten Rapper Deutschlands geworden ist. Ich glaube, das ist er.
2010 hat er die Rap-Szene betreten, also wahrscheinlich die ersten Songs rausgebracht.
Ja, siehst du, also ist lange dabei. So, und, aber wir wissen ja seit Tony Soprano spätestens, dass auch Gangster Gefühle zeigen dürfen, und das tut er hier. Aber Juan Moreno, den wahrscheinlich die meisten aus den Enthüllungen um Klaas Relotius beim Spiegel kennen.
Der Spargel, das bekannte deutsche Nachrichtenmagazin.
erzählt nicht nur die Erfolgsgeschichte, sondern eben auch die Misserfolgsgeschichte, ja. Weil wir relativ bald erfahren, dass er ein schweres Drogenproblem hat. Und er hat aber für seine Suchtprobleme haben halt viele Ursachen und Ausprägungen. Also seine Koksucht ist das eine, aber er führt halt auch einfach seit 15 Jahren, wahrscheinlich sogar noch länger, ein Leben am Anschlag in jederlei Hinsicht. Also er ist so ein selbst- und geltungssüchtiges, hochprofessionelles, also in jeder Hinsicht professionelles, gleichzeitig aber auch irgendwie empathieloses, sehr, sehr drogenaffines Genie. Das ist so das, worauf sich alle einigen. Also er ist halt in seiner Musik, wenn es darum geht, Musik zu machen, dann ist er immer auf der Suche nach dem besten Hook, nach dem, was wirklich optimal ist für diesen Song. Es kann aber dann sein, dass er, wenn die Aufnahmen für diesen Song anstehen, dass er 2 Tage zu spät kommt. Oder auch mal 2 Stunden oder auch mal 2 Wochen. Sowas. Das heißt, er ist einfach total getrieben von allem, was ihm im Weg steht und was ihn gleichzeitig aber auch berühmt gemacht hat. Und das erzählt uns Juan Moreno mit einer sehr, sehr eindringlichen Bild- und Tonsprache.
Ja, es ist, also ich bin ja etwas jetzt hängen geblieben bei dem Wort professionell, weil also in dem Film kommen ja die anderen Figuren, sind einmal seine Frau. Und die beiden Kinder, die sind noch ziemlich klein, die spielen da auch eine Rolle. Er hat noch 2 Brüder, einen älteren Bruder und einen jüngeren Bruder, der auch Rapper ist. Die haben noch relativ viel Screentime. Und natürlich neben den ganzen Prominenten, die über ihn reden, wie Jan Delay oder andere, gibt es auch sehr viele aus seinem Umfeld, Management, Label. Und also alle reden eigentlich davon, dass er absolut unsteuerbar ist, also dass er in keinster Weise kontrollierbar ist, dass er wirklich keinerlei Termine einhält, dass du beim Konzert nicht weißt, ob er überhaupt in der Lage dazu ist, aufzutreten oder halt so mit Drogen vollgepumpt ist, so abwesend, dass entweder gar kein Konzert möglich ist oder eben nur ein desaströses. Man kann jetzt natürlich sagen, ja, dieses ist doch so eine typische Rockstar-Geschichte, ob jetzt Rock oder Rapstar, das hat man schon 1000 Mal gesehen, das Drogenproblem und so weiter. Ich finde, das Besondere an diesem Dokumentarfilm ist, wie krass, wie haltlos sich der Haftbefehl tatsächlich dort präsentiert. Also es gibt ja
haltlos, was heißt das?
Haltlos im Sinne von, er versucht gar nicht mehr irgendwie noch so ein bisschen die Form zu wahren, sondern er sagt, Leute, ich bin ein Wrack und ihr könnt es sehen hier. Und ich zeige das auch. Es gibt ja diese eine Szene am Ende des Films, kommt der Moreno mit seinem Co-Regisseur.
Du willst jetzt aber nicht das Ende des Films erzählen. Sorry, also kurz,
dass ich
unterbreche.
Okay.
Also klingt gerade so, als wenn du das machen würdest.
Das würde ich jetzt fast machen. Nee, dann formuliere ich es anders. Es gibt Momente, da sagen selbst die Filmemacher, ey, ich glaube, jetzt müssen wir aufhören zu drehen. Und dann sagt der Haftbefehl aber, nee, dreht weiter. Das ist ehrlich, Leute. Ich will euch keinen Scheiß erzählen. Und das macht, glaube ich, diese Härte oder dieses Commitment von Haftbefehl eben sich so krass am Abgrund zu zeigen, das ist das Besondere dieses Films.
Ja, und sein Visier ist komplett offen. Ja. So, ne? Er hat seinen Panzer abgelegt, wahrscheinlich hatte er früher einen, sonst hätte er nicht mit diesem Lifestyle hätte er nicht so lange on top bleiben können. Ich finde tatsächlich auch einen Aspekt, der unglaublich dafür spricht, wie offen er ist und wie wenig er eigentlich reflektiert, was mit ihm hier gerade in diesem Filmkontext passiert ist, dass er seine Familie inklusive seiner Kinder die ganze Zeit voll ins Bild setzt. Das ist normalerweise Leute, Promis auf seinem Niveau, haben eine haben eine große Verschlussdynamik, was ihr engstes Umfeld betrifft. Und Kinder werden da, wenn überhaupt gezeigt, dann von Kopf bis Fuß verpixelt. Die sind die ganze Zeit im Bild.
Ja, und wenn sie gezeigt werden, wie ganze Familien, dann sind das durchvermarktete Geschichten. Ja. Nach dem Motto, ich kriege eine Menge Kohle dafür, dass ich meine Familie zeige. Dieses Doku-Soaps über irgendwelche Familien, ja. Angehörigen von irgendwelchen Stars, das gibt es ja auch. Aber ja, was auch krass ist, ist, wie sich seine Frau, die ja nun wirklich ein Päckchen ist, fast noch untertrieben, eine Riesentonne zu tragen hat mit diesem Mann, wie die sich hier auch outet. Die ist ja fast genauso authentisch, nur halt ohne Drogenwrack zu sein, wie der Haftbefehl selbst.
Ne? Ja, also die haben wirklich alle Emotionsschotten offen, so. Und deswegen finde ich es auch hart zu gucken. Also ich finde, es ist kein einfacher Doku-Stoff und es ist auch, ich kann ihm kaum folgen. Wenn er wirklich, man hat auch das Gefühl, er ist in diesen Situationen, wo er bei Moreno sitzt, ist er voll drauf. Der hat so krasse Steckis und der ist so drüber in allem, was er macht und tut und sowas. Und ich kann das kaum ertragen, ihn anzugucken. Es ist aber natürlich trotzdem hochinteressant. Mhm. Und es ist auch ganz toll. Es gibt so eine Szene, wo sein A&R-Chef von Universal, Max, mit dem fantastischen Namen Max Münster, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass er so heißt, der feiert halt so ein bisschen diesen Ego-Trip, auf dem sich Haftbefehl befindet, weil der halt extrem produktiv ist am Ende doch. Er hat ein paar der wichtigsten Hip-Hop-Platten Europas, also Deutschlands und Europas rausgebracht. Und er sagt dann aber, und irgendwann kommt die Erkenntnis, es ist so lange witzig, bis es nicht mehr witzig ist. Mhm. Und dann merkst du, als er das sagt, dass er damit diesen eigenen Erkenntnisprozess für uns nochmal offenlegt, sowas. Die Leute, die mit ihm zu tun hatten, die waren alle total geflasht von diesem Typen, der mit allem, was er anfasst, wird zu Gold, also wird zu Popkultur Gold und bringt ihm jede Platte Dutzende von goldenen Schallplatten und so weiter. Aber mit jeder von diesen Schallplatten, die er produziert, bricht er sich ein Stück selbst aus seiner Seele raus und so. Und das ist so, diese ganzen Erkenntnisprozesse und Gewinne, die diese Leute hier für uns entfalten, das ist hochinteressant.
Ja, und interessant finde ich auch, dass ja über die Brüder und über Archivmaterial auch seine Backstory erzählt wird, also wie er aufgewachsen ist mit einem sehr, sehr schwierigen Vater, der sich dann halt das Leben genommen hat, als er 14 oder 15 ist, wie die ganzen Familie, wie die Brüder damit klargekommen sind. Das machen sie teilweise mit Archivmaterial, teilweise aber auch mit Reenactment.
Ja, ist schwierig. Ja,
da habe ich auch gedacht, okay, musstet ihr das so machen? Klar, dadurch ist mehr Eye Candy da, man muss sowieso sagen, dass das furios inszeniert ist, also sonst würde es wahrscheinlich dann auch in der ARD-Mediathek laufen und nicht bei Netflix. Mhm. Die haben schon auch die Konzerte vom Schnitt her, von der Bildgewalt, das hat schon richtig Rums, das Ganze.
Ich finde auch, Reenactment ist okay, das ist halt einfach ist ein Element unter vielen, wenn du das übertreibst, dann wird das irgendwann manieriert, es gibt ab und zu mal so kleine Sequenzen, wo was nachgestellt ist.
Ja, das sind solche Sachen wie, keine Ahnung, wenn sie von ihrem Vater erzählen, die Brüder, der halt jetzt schon lange verstorben ist, deswegen kann man, und klar, es gibt dann so ein paar alte Super 8 Aufnahmen so aus irgendwelchen Urlauben, aber weil das wohl ein sehr spezieller Mann war, der auch mit Sucht zu tun hatte und auch mit Gangstertum, mit Verbrechen, werden dann so Szenen nachinszeniert. Ne? Wenn sie dann sagen, ja, also das war so ein Typ, wenn der einen Raum betrat, dann haben alle geguckt, der hatte so eine Aura. Okay, und dann stellen sie es halt nach. Es ist relativ sanft und es ist auch sehr cinematografisch inszeniert. Also es ist jetzt nicht so eine wie hier Aktenzeichen XY irgendwie, so ein Low-Budget-Reenactment, ist schon auch gut gemacht. Ich finde es in Ordnung. Trotzdem, klar, man kann es immer diskutieren, ob es im Rahmen von so einer Doku Sinn macht. Ist ja nicht mehr ganz so populär wie noch vor ein paar Jahren.
Nee. Also es ist ein mega, mega interessantes Format. Ich finde halt, es ist natürlich am Ende eine ganz schöne PR-Sause für ihn. So, also er kriegt einfach echt, die Frage ist, braucht er noch
PR? Braucht er die, ja. Ich wollte gerade sagen, er braucht eigentlich keine PR, der braucht vor allem Therapie,
ja,
Rettung.
Kriegt er, ja.
Und es ist im Prinzip, es ist eine Doku über Selbsthass.
Ja.
Weil es gibt ja einige Szenen auch da drin, keine Ahnung, es gibt eine Szene, da deutet er auf ein Foto, wo seine Kinder drauf sind und dann redet er, wahrscheinlich ist er da auch voll auf Droge, das ist der Grund, warum ich noch lebe. Und dann zeigt er auf sich und sagt, und das ist das große Arschloch. Und also, ne, ich glaube schon, dass das irgendwie das Selbsthass da ein ganz großes Thema ist in dem Film.
Ja, kann ich nicht beurteilen. So tief kann ich nicht in ihn reingucken. Ich unterstelle ihm grundsätzlich in alle Richtungen alles. Also ich könnte ihm genauso gut unterstellen, dass das alles mit vollständigem Kalkül gemacht wurde. So. Keine Ahnung, kann ich nicht beurteilen. So. Das ist aber eine Person, die so exaltiert ist wie er, ist sich auch ihrer Wirkung durchaus bewusst, selbst auf Koks. Aber Koks ist eine Faktdroge. Also das macht Menschen kaputter als jede andere Droge, die man sich vorstellen kann.
Ja klar, es hat sicherlich so tief in seine Persönlichkeit reingekrochen, dass das irgendwie eine Mischung ist aus total authentisch, das ist das Faszinierende an dem Film, und ja, wir sehen aber auch eine authentische Koks-Figur.
Ja. Ja, also guckt euch an, es ist mitreißend. Es ist wirklich eine mitreißende Dokumentation, aber sie ist auch nicht einfach zu verdauen.
Und es ist, wie bei so vielen Formaten, die wir in diesen Tagen besprechen, eine Suicidwarnung am Ende des Dokumentarfilms.
Ja,
okay. Wahrscheinlich nicht zu Unrecht.
Ja.
Genau. Ja, kommen wir zu dem anderen Thema, zu dem anderen Suchtthema. Und das ist wirklich sehr besonders, weil wir zeichnen ein bisschen früher auf, weil Jan im Urlaub ist eine Woche. Wir waren heute Morgen um 10 in einer Kino-Preview. Wir saßen sogar nebeneinander und haben uns den neuen Edward Berger-Film Ballad of a Small Player mit Colin Farrell angeguckt. Das ist ein Film, der ab 16. Oktober wahrscheinlich eher so für kurze Zeit im Kino zu sehen ist. Und ab 29. Oktober könnt ihr ihn auf Netflix sehen. 101 Minute lang. Und Jan, worum geht's in Ballad of a Small Player? Ich soll's sagen.
Ja, mach du mal. Ich habe ja die anderen schon alle vorgestellt.
Gut, okay.
Mach doch auch mal deine Arbeit.
Ja, muss ich auch hier mal ein bisschen arbeiten. Ja. Ne? Also, in Ballad of a Small Player, was nach dem, gleichermaßen heißenden Roman inszeniert wurde, spielt Colin Farrell den Glücksspieler Doyle oder Lord Doyle, der in der Casino-Welt von Macau lebt, in einem Casino ist, in einer Luxussuite wohnt und der offensichtlich ein spielsüchtiger, professioneller Spieler ist, der aber Probleme hat, seine Rechnungen dort zu begleichen. Und wie das immer in so Spielertram ist, wir hatten ja neulich erst hier eine Spielserie mit High Stakes, ist natürlich immer die Frage, wann hört man auf und wie wird man wieder in die Sucht zurückgezogen, und mit diesen Themen und ja auch mit noch existenzielleren Problemen rund um Schulden, Spielsucht, wie geht man damit um, wo belügt man sich selbst, worauf hofft man, wovor hat man Angst, wird in diesem Film erzählt.
Wobei das ist ja, also wenn wir das jetzt mit High Stakes vergleichen wollen würden, was man theoretisch tun könnte, in High Stakes geht es ja nicht um Sucht.
Nein.
Ne? Da geht es das hat ganz andere Metaebenen. Hier ist wirklich die Sucht ist der treibende Faktor an dem Ganzen. Das ist, also es ist eine durch und durch suchtaffine Persönlichkeit, die vor allem das Geld anderer Leute verzockt, weil er offenbar schon längst broke ist und dann halt sowohl psychisch wie auch physisch, aber auch monetär kollabiert in diesem Zusammenhang und versucht halt das, was viele Leute in diesen Suchtkontexten machen, versucht so den Teufel mit dem Beelzebub auszutreiben oder wie man sagt. Das heißt, er macht immer mehr Schulden und versucht mit diesen Schulden jetzt, aber man hört es öfter so, heute gewinne ich, heute ist der Tag, an dem ich gewinne.
Genau, und dann noch höhere Einsätze, noch größeres Spiel und dann kriege ich alle die Schulden zurück und dann werdet ihr alle ausbezahlt. Also sozusagen eine Geschichte von maximalem Einsatz, aber auch von maximalem Absturz.
Genau, aber es macht auch, Edward Berger macht das ganz, ganz interessant, weil er ihn so zwischen zwei Frauen setzt. Das gibt dem ganzen Film eine besondere Note. Das ist zum einen eine so eine Detektivin im Auftrag eines Inkasso-Unternehmens oder sowas, die von Tilda Swinton gespielt wird, die ihn dazu bringen soll, dass er innerhalb weniger Tage seine Schulden von fast 1 Million Pfund oder sowas bezahlt, die er irgendwie so einer alten Lady abgezogen hat. Und auf der anderen Seite ist eine Frau, die spielsüchtigen Kredite gibt. Die ist aus Macau selbst, die heißt Dao Ming, glaube ich, oder so. Und die ist aber irgendwie ist auf seiner Seite. Also mit der hat er irgendwie so eine Beziehung, ohne dass die in diesem Film jetzt irgendwie so Love Interests eine größere Rolle spielen würden. Aber so, die sind schon irgendwie aneinander zugewandt, sowas. Mhm. Also es gibt, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, gibt es keine einzige erotische Szene oder sowas.
Nö, aber es gibt schon also so eine gewisse Chance auf eine Liebe,
sag ja, ich aber mal. Die wird ja,
ich glaube, da hast du
wird
gerade Notizen gemacht, als die Szene kam.
Ja, okay, aber die knutschen noch nicht oder sowas.
Nein, nee, nein, nee, nein.
Also ich habe immer das Gefühl,
Hände werden, glaube ich, gehalten.
Ja, es bleibt so ein bisschen im Ungefähren und es ist tatsächlich so, man merkt insbesondere dieser Figur, dieser Daoming, irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas ist an dieser Geschichte merkwürdig. Irgendwas geht über diesen Bereich der Spielsucht hinaus und über diese Tatsache, wie er da in diesem Glitzer Inferno Macau, wo überall nur Zockautomaten sind und alle Leute irgendwie am Daddeln sind. Irgendwas ist da so fast schon so was Überphysisches.
Ja,
so was Metaphysisches, fast so Mystisches. Also das ist etwas, was die ganze Zeit mitschwingt, weil Edward Berger das auch als so einen fiebrigen Höllenritt einer verlorenen Seele inszeniert. Also die Kamera ist teilweise so dicht am Gesicht von Colin Farrell, dass du die Poren siehst, aus denen er schwitzt. Der ist eh die ganze Zeit am Schwitzen und so. Und man merkt die ganze Zeit, irgendwas ist da im Busch. So, aber das ist halt, es wirkt sich erst zum Ende hin, gewinnt man so ganz langsam Erkenntnisse darüber, was da passiert sein könnte. Da darf man nicht mal ansatzweise was drüber erzählen.
Ja, es wird zumindest auch in der Vorschau als Mystery-Thriller.
Genau, ist Mystery drin?
Da ist ein bisschen Mystery drin, ja, genau.
Ist aber so, genau, es ist halt so Real Mystery oder wie nennt sich das? Wie gesagt, ich würde da nicht zu viel drüber erzählen. Ich würde mich eher dieser Art und Weise der Inszenierung von Edward Berger widmen, weil ich nicht genau weiß, ob ich es geil fand. Also es ist toll gefilmt, er hat eine unglaublich gute Bildsprache, er weiß Kontraste aufzubauen, er weiß, wie man also dieses komischen Olymp des Zockens, Macau, wie man das in Kontrast setzt zu den seelischen Abgründen, in denen sich die Leute darin befinden. Und das ist ja quasi, das ist ein Riesendealer. Macau ist ein Riesendealer, um Leute süchtig zu machen. Das ist das Ertragsprinzip, ist es, Leute dazu zu bringen, mehr Geld auszugeben, als sie haben.
Ich hab nochmal über Macau nachgelesen. Also wir kennen ja alle so ein bisschen die Geschichte von Hongkong, was ja britische Kronkolonie war und 97 an China zurückgegeben werden musste, wo sich natürlich diese spezielle Hongkong-Kultur gebildet hat. Und das Macau ist ja nur so 45 oder 50 Kilometer entfernt von Hongkong. Da kannst du mit der Fähre rüberfahren. Und das war bis 1999, also 2 Jahre länger als Hongkong portugiesische Kolonie. Und jetzt ist es natürlich ganz normal Teil von China. Aber es ist sozusagen das Las Vegas oder Monte Carlo Asiens geblieben mit diesen, also als ich diese ersten Glitzereinstellungen in dem Film gesehen habe mit diesen ganzen Fassaden und Bauten, dachte ich ja erst, oh ja, wir sind in Las Vegas, bis ich dann gemerkt habe, nee, Moment mal, da ich noch nie in Las Vegas war, kann ich das alles nicht auseinanderhalten in den Filmen, also das sind ja Bilder aus Macau, aber das sieht aus wie in Las Vegas. Und heißt das dann, dass die chinesische Staatsführung das Glücksspiel da ganz normal laufen lässt?
Offenbar.
Wie es immer
ja.
war? Gut, klar, weil man Kohle verdienen kann.
Genau, damit. Das ist halt, daran merkt man ja auch irgendwie so, wie niederträchtig solche Regime sind, so wie die Taliban, die halt Drogen verticken im großen Stil weltweit und gleichzeitig halt Leute köpfen, wenn sie welche mit Drogen, die sie selber verticken, erwischen. Das ist ja diese Hybris, die da mitschwingt. Die ist aber hier nicht maßgeblich für den Film. Also das kann, diesen kleinen Twist kann man in seinem Kopf gerne mal machen, so wie verlogen
aber das System ist. Als Schauplatz ist es natürlich schon auch wichtig, das Macau, dass wir uns in Asien befinden, dass wir, finde ich schon, du machst dein Pokerface.
ich weiß nicht, ob es, also wenn du das sagst, also wenn du für dich diese Interpretation gezogen hast, dann ist es ja.
Ja, ich finde so ein bisschen dieses asiatische Geheimnis und diese asiatischen, so ein bisschen, ich habe mich so ein bisschen an diese Wong Kar-wai-Filme erinnert gefühlt, wo du ja auch die aus Hongkong kommen und wo du ja auch ganz klar von diesen Lichtern und von so asiatischen, fernöstlichen Mythen auch so ein bisschen umrankt wirst, obwohl da ganz viel ja, auch amerikanisches Kino und Großstadtkino und sowas drinsteckt. Aber ich finde schon, dass der Schauplatz da eine gewisse Rolle spielt.
Es wird viel mystifiziert. Es geht auch um so atavistische Religionen, die da gepflegt werden. Mit viel Feuer und Tanz und Verkleidung und so weiter ist. Das spielt eine Rolle. Also deswegen will ich es auch nicht, ich will das jetzt auch nicht abstreiten, dass Macau da eine Funktion hat.
Ja.
Aber es geht tatsächlich, wir bleiben sehr, sehr stark bei diesem Lord Doyle, der natürlich einen anderen Namen hat. Und wir bleiben bei seinen inneren Zerwürfnissen, die er versucht, so zwischen diesen zwei Frauen irgendwie in den Griff zu bekommen und dabei irgendwie immer tiefer reinreitet in die Scheiße, aus der er eigentlich rauskommen will, wobei man immer gar nicht weiß, will er da rauskommen, weil er ist natürlich krass süchtig. Und wenn er doch irgendwann mal einen Riesengewinn macht, dann denkt, er bezahlt da irgendwie seine Schulden von, dann ist die Gefahr, dass das doch verzockt größer und sowas. Aber wie gesagt, diese Auflösung davon, das ist ja, basiert das auch auf einem Roman oder sowas?
Ja, der Roman ist, der heißt auch The Ballad of a Small Player, ist von einem Briten namens Lawrence Osborne.
Genau.
Und der wurde auch durchaus gefeiert, also die New York Times hatte ihn auf der Liste der 100 wichtigsten Bücher des Jahres 2014 und generell, also dieser Brite Lawrence Osborne ist eigentlich auch mehr so Journalist. Ich habe auch gehört, dass das einer der erfolgreichsten Weinautoren ist. Also es gibt wohl kaum jemand schreibt so originell über Wein wie Lawrence Osborne. Er ist mittlerweile so Mitte 60, der Typ.
Okay.
Also dieser Roman wurde schon wahrgenommen. Es hat halt jetzt 10 Jahre gedauert, bis er verfilmt wurde. Und wir haben ja wieder, Edward Berger versammelt ja hier wieder zwei seiner Oscar-Gewinner. Also wir erinnern uns, im Westen nichts Neues. 9 Oscar-Nominierungen, 4 Oscar-Gewinne und sein letzter Film Konklave, 8 Oscar-Nominierungen, 1 Oscar-Gewinn für das beste adaptierte Drehbuch. Im Westen nichts Neues gab es zum Beispiel Oscars für, also nicht nur bester ausländischer Film, sondern bestes Szenenbild und für beste Kamera und beste Musik. Und beste Musik und beste Kamera, die beiden Protagonisten, James Friend, den ganz großartigen britischen Kameramann, und den deutschen Komponisten Volker Bertelmann, die sind auch wieder hier, die hat er hier beide am Start und die machen beide wieder ihre Sachen, ja, die sie halt machen. Also der Friend macht großartige Bilder.
Tolle Bilder.
Muss man sagen.
Ja.
Und der Bertelmann, der hat ja immer diese besonderen Soundtracks, die sehr, sehr wuchtig sind, die dann wie so ein Tata plötzlich so reinkommen in die Szenen. Das war ja schon bei Im Westen nichts Neues sehr besonders. Und auch bei dem Film heute dachte ich, okay, euer Kino braucht eine gute Soundanlage, sonst wird das ganz schön verzerren, wenn diese Bertelmann Fanfaren da auf einmal kommen, um ja die Handlungen von Colin Farrell sozusagen zu kommentieren.
Wichtiger ist ja noch das Home Sound System eigentlich. Ne? Also wenn man im Kino ist, macht man es, glaube ich, praktisch nirgendwo verkehrt. Also jetzt in diesen 2 Wochen, in denen es da eine Auswertung gibt. Aber zu Hause, also wenn man das irgendwie auf seinem Laptop guckt und keine Box daneben klemmt, dann passt das einfach nicht.
Und wenn ihr eine Soundbar habt, stellt sie nicht zu laut ein, sonst platzt das Ding vielleicht, wenn dann die Bertelmann Fanfaren kommen. Aber kommen wir mal weg von diesen äußeren Dingen. Über die Handlung wollen wir auch nicht ganz so viel verraten. Du hast schon angedeutet, du warst nicht ganz so begeistert und ich habe mir mal die Kritiken bei Rotten Tomato angeguckt, also so Metakritiken, nur 60% positiv, lief schon auf dem Toronto Film Festival. Die Leute schreiben eigentlich alle, ich habe mir ein paar Kritiken durchgelesen, ja, sieht toll aus und Colin Farrell ist super. Ich meine, Colin Farrell ist halt auch einer der besten Hauptdarsteller, die man haben kann, weil der wuppt ja alles.
Irre, was der mit seinem Körper und seinem Gesicht macht.
Das ist halt einfach einer der besten Leading Men, die es einfach in der Gegenwart gibt. Und trotzdem reicht es nicht zum ganz großen Wurf. Also fast alle Kritiker schreiben eigentlich ja, also an die Qualität seiner letzten beiden Filme, also Konklave und Im Westen nichts Neues, kommt es nicht ran.
Ist aber auch ein, also der macht auch Themensprünge, das ist ja unfassbar.
Ja, er macht was ganz anderes.
Was jetzt. Völlig anderes. Das sind drei Bereiche in allen, das sind alles Männerstoffe, also mit Leading Characters in Male. Das ist das Einzige, was die verbindet im Grunde genommen. Aber das eine ist Erster Weltkrieg, das andere ist katholische Kirche und jetzt halt Spielsucht. Das ist wirklich, er grast das Feld komplett an unterschiedlichen Feldrändern ab. Und das finde ich erstmal toll, dass er sich das zutraut, dass er dann auch irgendwie weggeht von jeder Art von Berechenbarkeit oder Ausbildung von Stärken. Ich finde tatsächlich an diesem Film ein bisschen anstrengend, wie melodramatisch der ist. Mhm. Also, dass er so, er gibt die ganze Zeit volle emotionale Pulle. Es ist alles, also gerade bei dieser Figur, dieses Lord Doyle, bei dem ist immer alles am Anschlag. Alle Säfte in ihm, alle Hormone, alles, was irgendwie sein körperliches Gefüge zusammenhält, ist immer in Wallung. Der kocht die ganze Zeit. Und wenn er nicht kocht, dann liegt er völlig, völlig zerstört irgendwie in seinem eigenen Blut oder kotzt sich sein Hotelzimmer voll. Das ist wirklich, der ist immer, immer edgy. Alles, was bei dem passiert, passiert am Rande des menschlich gerade noch Erträglichen. Und auch das hat seine Funktion in dem, worauf wir uns zubewegen in Richtung des Endes. Aber das ist manchmal schon ganz schön dick aufgetragen. Und das dachte ich auch, während ich das geguckt habe im Kino, also gerade so von einer großen Leime, wir saßen dritte Reihe. Keine Ahnung, warum du dich in die dritte Reihe gesetzt hast.
Weil ich mich immer nach vorne setze. Echt im Kino. Krass.
Das war wirklich zu nah dran. Und es ist wirklich so, dass das kracht die ganze Zeit in dich rein, wie so ein Auto in eine Wand bei 180 oder sowas. Mhm. Ne? Und das ist so, das muss man ertragen können. Und mir war es für morgens um 10, war es mir zu viel.
Ja. Naja, gut, also dieses das ist schon die ganze Wucht von dem Ganzen. Es ist nicht nur die Wucht, es ist auch ein bisschen, du kriegst es teilweise auch so ein bisschen auf dem Tablett vor dich gestellt, worum es gehen soll. Mhm. Also ist jetzt, obwohl es Mystery-Elemente hat, ist es fast ein bisschen zu explizit hin und wieder. Also es ist kein Film, der sich in irgendeiner Weise zurückhält. Wie du schon sagst, es geht immer in die Vollen, also selbst Essanfälle werden, glaube ich, zwei oder dreimal inszeniert, ja, und die auch eklig sind.
Ja, und es wird auch ein bisschen didaktisch dadurch dass er uns irgendwie ständig erklären muss, wie scheiße die Sucht ist, in der er da drin steckt. Das muss ständig thematisiert werden, an welchem Abgrund er steht. Und er darf überhaupt keine Momente der Entspannung haben oder sowas. Er kommt nie zur Ruhe. Und ich glaube, das hätte dem Film gut getan, wenn er sich auch einfach mal an den Pool gesetzt hätte und hätte sich die Sonne auf den Pelz scheinen lassen oder sowas. Ja. Ne? Und deswegen ist es immer, das ist immer im Anschlag. Und Anschlag ist kompliziert, wenn es nicht auch also so wie Comic Relief, der halt ab und zu mal daraus hilft, dass das Drama halt gerade überhand nimmt, dann packst du halt einfach mal einen Witz rein oder packst einfach mal eine Szene rein, in der nichts passiert und sowas. Und das macht er hier nicht. Er nimmt sich nicht die Zeit zur Ruhe und das finde ich schade.
Ich überlege gerade, ob das vielleicht auch ein bisschen damit zu tun hat, dass das ein Film für Netflix ist.
Maybe.
Weil der Edward Berger, wir haben ja eben schon festgestellt, dass jetzt seine drei Filme, seit er diesen Hollywood-Fame hat, ja sehr, sehr unterschiedlich sind. Aber der Typ ist 55 Jahre alt und kommt aus Wolfsburg. Und also mehr Bodenständigkeit geht nicht mehr. Der Typ hat schon vorher Tausende ist jetzt übertrieben, aber Dutzende von Fernsehfilmen und Tatorten und was weiß ich gedreht, bevor er dann diesen Fame bekommen hat. Und der liefert einfach hervorragendes Handwerk ab. Mhm. Und jetzt sagt er vielleicht, mein neuer Film ist ein Netflix-Projekt. Okay, was wird denn bei Netflix erwartet? Da ist die Hauptauswertung dann, dass es im Streaming-Dienst funktioniert. Und da bin ich einfach mal ein bisschen mehr, sozusagen ein bisschen vordergründiger, ein bisschen plakativer, weil solche Stoffe funktionieren da. Ist jetzt, wie gesagt, nur eine Theorie von mir, vielleicht ist es ganz anders, aber
Im Westen nicht Neues war, glaube ich, auch schon für ein Streaming. Ich weiß nicht mehr, ob es Netflix war, aber das war auch eine kurze Kinoauswertung und dann ab in den Stream, oder?
Ja, aber ich glaube, da war die Kinoauswertung doch ein bisschen.
Ja, also Konklave war definitiv ein Kinofilm.
Ja,
ich glaube, aber weiß ich jetzt aber auch nicht genau zu sagen, ob es so war.
Ja.
Aber es stimmt, vielleicht ist das sein Anspruch, das muss auch einfach ein bisschen mehr pfeffern. So.
Genau. Ja.
Aber ich weiß es, das teilt er ja auch mit Colin Farrell. So, das ist halt, bevor Colin Farrell Brügge sehen und sterben gemacht hat, war das, glaube ich, auch eher einer für die leichteren, ein bisschen actionreicheren, fluffy Stoffe. So.
Er hat gar sehr unterschiedliche Sachen gemacht.
Erst mit diesem Film ist er so ein bisschen ist das Feuilleton ein bisschen aufmerksam auf ihn geworden. Und so war es jetzt auch bei Edward Berger, der auch ein bisschen durch The Crown ist er halt plötzlich auf die Hollywood-Landkarte gedroppt und ist halt halt seitdem macht er nur noch dicke Dinger und macht da, ich weiß nicht, ob er schon mal wieder was Kleines gemacht hat zwischendurch. Aber das ist jetzt, das ist unser Mann in Hollywood, der halt die Blockbuster für die Oscar-Verleihung macht, so. Ich weiß nicht, ob er das hiermit wollte, ob er da irgendwie eine Intention mit verbunden hat oder sowas. Ich glaube, dieses Jahr wird es nicht, es wird nicht
nächstes Jahr. Ich glaube auch, es könnte diesmal eng werden mit den Oscars. Aber schaut es euch an bei Netflix. Das ist auf jeden Fall, Colin Farrell sollte man sowieso sich immer angucken, wenn er eine Hauptrolle spielt, finde ich.
Ist auch Spielfilm, kann man machen.
Ja, so, und es sieht halt super aus. Ja. Es ist brillant gefilmt und geschnitten. Also ist schon, kann man sich schon... Ja, eine gute Zeit ist vielleicht falsch, aber eine eindrucksvolle Zeit.
Voll eindrucksvoll, ne? Ja.
Kommen wir zu einem anderen dicken Schiff, das heißt Stephen King-Verfilmungen, die sind immer interessant. Und zwar gibt es jetzt eine Serie bei Sky und Wow ab Montag, den 27. Oktober. Wir sind jetzt bei unseren etwas kürzeren Themen. Und zwar aus dem Es-Universum oder Es. Die Serie heißt Es, Willkommen to Derry oder Welcome to Derry. 8 Folgen, ja, um die 60 Minuten Länge, ziemlich lang. Genau, spielt in der Welt von Stephen Kings Es und du kennst dich gut aus mit Es.
Ich muss dich jetzt korrigieren, es heißt nicht Es, es heißt It im Original. Das ist halt Es im Sinne von etwas, was es, nicht, was, es, was keine, ja, kein konkretes Geschlecht hat oder sowas.
Analog. Aber sagt man nicht auch, ist es er, sie oder Es, sagt man doch auch, oder?
Das
oder
sagt man vielleicht bei euch in Offenbach oder wo kommst du, in Hanau. Hier bei uns in Hamburg sagt man Es. Egal, okay. vielleicht liege ich falsch.
Dann sage ich jetzt Es. Also,
vielen Dank.
Du kennst dich aus, lieber Jan, mit dem S-Universum.
Ich habe die drei Filme, ich weiß nicht, ob es die einzigen sind, die halt direkt von Stephen King adaptiert worden sind, die habe ich gesehen. Also beziehungsweise dieser erste Stoff von 1990, glaube ich, der dann vor ungefähr so knapp 10 Jahren oder sowas hat er nochmal ein Remake bekommen, wo es um den Horrorclown Pennywise geht, der irgendwie in den 50er, 60er und dann in den letzten Versionen eher in den 80er, 90er Jahren so sein Unwesen in einer kleinen Stadt namens Derry treibt und da die Kinder frisst. Und das ist jetzt von demselben Regisseur, der auch diese zweiten beiden Filme gemacht hat, von Andres Muschetti, ich weiß nicht genau, wie man den ausspricht, weil ich nicht genau weiß, wo er herkommt. Ich glaube, er ist Argentinier. So, also Muschetti.
In Argentinien gibt es viele Italiener.
Viele Italiener, ne? Genau. Ja, ja. Deswegen, ich glaube, das ist Muschetti. Der hat da jetzt irgendwie so eine Art, also die erste Serie daraus gemacht und das ist so ein bisschen so Buddy-Horror, so im Stil von Cronenberg, habe ich so das Gefühl. Also es ist sehr, sehr explizite, sehr unangenehme Szenen, wie sich Pennywise quasi Anfang der 60er Jahre materialisiert. Also es ist ein Prequel zu diesen Filmen, die wir bisher kennen und wir erleben erstmals diesen Horrorclown, wie er noch kein Horrorclown ist, sondern erst zu einem wird. Und wie in jedem dieser Filme hat er dabei mit so einer Gruppe kleiner Kinder oder relativ kleiner Kinder, also so an der Grenze zum Teenaging, die ihm irgendwie auf die Schliche kommen und versuchen, irgendwas dagegen zu tun, mehr, mal weniger gewollt. Und das ist im Grunde genommen die Geschichte dieser Serie, die, um mal gleich ganz kurz so eine Wertung einzustreuen, es echt nichts für schwache Gemüter ist. Sowas. Ich finde auch teilweise, dass diese Horrorelemente sind ein bisschen selbstreferenziell. Man hat das Gefühl, gucken sich die Welt des Body Horrors an und versuchen krasser zu sein als alles, was wir bislang gesehen hatten.
So. Also ein bisschen der Trend, ne? Wir haben ja auch über die Alien-Serie gesprochen, die ich mittlerweile übrigens zu Ende geguckt habe.
Ja.
Hast du sie auch schon zu Ende
geguckt? Nee, habe ich noch
nicht. Ich finde ja, dass sie am Ende ein bisschen verkacken.
Ja,
die Serie
okay.
ist immer noch.
Ja, dann lass
immer noch. Aber wir haben ja bei Alien Earth festgehalten, oder ich habe zumindest das so gesehen, dass es wirklich wie die Extended Gore-Version ist von den Filmen, dass man praktisch sagt, immer dann, wenn es eklig wird, wird es besonders lange eklig.
Ja.
Und das ist vielleicht das gleiche Prinzip, was dann auch in S der Serie benutzt wird, dass man sagt, okay, wir haben hier mehr Spielzeit, dann machen wir den Ekel einfach, machen wir aus dem Ekel langen Ekel.
Ja,
kann man das so episch sagen?
Genau, das ist ein Prinzip davon.
Ich habe nur die erste halbe Stunde gesehen.
Ja, oh, das ist echt wenig. Das hat auch schon eine Handlung und es gibt auch Charaktere, die sind interessant und es gibt halt, ist auch wieder ein bisschen Coming of Age dabei und sowas, ne? Aber man muss einfach echt einen starken Magen haben, was Horrorelemente betrifft und das, dabei möchte ich es auch belassen. So. Es ist halt Leute, die vom Fach sind und die das gerne, die auf diese Art von Fiktion stehen, die werden es eh gucken. So, ja. Und es ist halt, Stephen King-Stoffe haben eine riesen Fanbase und Horror hat eine riesen Fanbase, also auch gerade dieser sehr, sehr anspruchsvoll gemachte Horror, der halt nicht so aus dem C-Movie-Sektor kommt, der ja auch eine große Fanbase hat, aber es gibt einfach echt viele Leute, die das gucken wollen, die werden es eh gucken. So. Das heißt, das wird eh laufen.
Wir haben ja neulich von einem unserer Lieblinge, Mike Flanagan, beide den Film The Life of Chuck gesehen und fanden den beide sehr toll.
Ach, irre toll.
Ganz wunderbarer Film. Ich habe ihn hier noch im Open-Air-Kino im Spätsommer geguckt, bei der letzten Vorstellung. Ich bin ja überhaupt kein Stephen King-Kenner. Ich habe noch nie was von ihm gelesen und so. Aber ist dann dieser Stephen King in dieser S-Reihe, ist das genauso tiefgründig oder anspruchsvoll wie so eine Geschichte Life of Chuck oder geht es da letztendlich dann doch vorwiegend um klassische Horrorelemente?
Ich habe mich noch nicht inhaltlich, also noch nicht als Kritiker damit befasst. Das ist gar kein Stephen King-Stoff. Also ich glaube nicht, dass Stephen King diese Geschichte geschrieben hat, sondern das ist ein Prequel, der auf dem Originaldrehbuch auf der Basis von Stephen King beruht. Mhm. Sowas, ne? Ich glaube nicht, dass damit, also vielleicht hängt damit
hat
drin.
Hat wahrscheinlich seinen Namen dazu gegeben und ein bisschen so drauf geguckt.
Es heißt auch nicht Stephen King Doppelpunkt Welcome to Derry oder sowas. Mhm. Ne? Also ich weiß gar nicht, ob er überhaupt mit drin hängt. Aber
ich glaube, du darfst nichts machen, wo du ihn zitierst oder was drauf aufbaut, ohne
dass deswegen, er wird schon sein Go gegeben haben. Ich glaube aber nicht, dass er kreativ involviert ist.
Das kann sein.
Die Geschichte ist nicht die von S, die schon mal erzählt wurde. Deswegen muss man das da so ein bisschen ablösen.
Aber du hast dich jetzt, um zum Ende zu kommen, ein bisschen drumherum gedrückt um ein Urteil. Du hast gesagt, der Horror ist krass. Verfängt denn die Geschichte auch in Sachen Charaktere und Erzählstruktur?
Ja, das tut sie. Das tut sie. Sie ist mir ein bisschen zu aufdringlich, aber das ist schon eine gut erzählte Geschichte. Mhm. Ich habe halt relativ schnell hintereinander drei Folgen geguckt, obwohl die nicht einfach zu verdauen waren. So, es ist, glaube ich, schon, das ist schon alles so sehr, sehr, sehr solide Horror-Erzählung.
Mhm. Und du warst zufrieden damit? Oder war es ein bisschen more of the same?
Naja, wenn wir jetzt nochmal wieder zurückkommen würden in diese Sterne-Kategorie, würde ich ihm sowas ein Viertel geben oder sowas.
Okay.
So, das ist schon okay, man kann das gut sehen. Es nimmt dann auch mit, das muss Horror ja machen. Also Horror musste ja auch ein bisschen durch Mark und Bein gehen, das schafft es. Aber es ist ein bisschen aufdringlich dabei. Also es macht es nicht mit, das ist nicht subtil, sondern es ist eher so mit dem Vorschlaghammer auf die inneren Ängste.
Ordentliche, aber keine herausfordernde
Horror-Serie. Würde ich sagen,
so. Prima. Ja, kommen wir zu einem Film, den ich als Vorsitzender des Brad Inglesby Fanclubs in Deutschland oder in Hamburg zumindest mir natürlich angucken musste, The Lost Bus. Ich hatte ihn schon, diesen Film erwähnt, dass der kommen würde. Läuft auch schon ein bisschen, seit 3. Oktober, ein Katastrophenthriller, den der Brad Inglesby zusammen mit dem Regisseur des Films, Paul Greengrass, geschrieben hat. Hast du mal reingeschaut?
Ich habe ihn gesehen.
Bitte?
Ich habe ihn gesehen.
Du hast ihn gesehen?
Ja, ich habe ein bisschen gescrollt zwischendurch, weil da viel Feuer ist.
Ja, so. Genau.
Aber ja, ich glaube, ich habe ihn verstanden.
Prima. Ja, es wurde als Katastrophenfilm oder als Actionfilm irgendwie vorher angekündigt. Im Prinzip wird da eine wahre Geschichte erzählt und zwar hat 2018 die sogenannte Campfire-Feuerkatastrophe in Nordkalifornien stattgefunden und dabei, es ist wohl die verheerendste Brandkatastrophe, zumindest an der Westküste aller Zeiten gewesen. Das Feuer brannte da für 2 Wochen, es wurden 62.000 Hektar zerstört, 85 Tote, 50.000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen, teilweise wurden die 18.000 davon wurden zerstört, also ein absolutes Desaster, Schaden von 16,5 Milliarden Dollar. Und in dieser Katastrophengeschichte hat sich eine wahre Geschichte abgespielt, und zwar hat ein Schulbusfahrer, der auch wie die Matthew McConaughey-Figur, der ihn hier spielt, Kevin heißt, da irgendwie so zwei Lehrer, im Film ist es nur eine Lehrerin und 22 Kinder, irgendwie so notevakuiert aus so einer Schule, und die sind dann halt irgendwann, kommen die in sehr, sehr haarige Situationen, und letztendlich ist es so ein bisschen so eine Heldengeschichte, wie die praktisch aus dieser Feuerkatastrophe rauskommen. Und das ist so irgendwie so eine Mischung aus so realistischer Katastrophenthriller, finde ich so, weil man diese ganzen Abläufe, was passiert eigentlich, wenn so eine Naturkatastrophe stattfindet mit den ganzen verschiedenen Helfer, Feuerwehr, Polizei, Organisationsstrukturen, dem wohnt man so ein bisschen bei. Und dann ist es natürlich auch wieder so ein Inglesby-mäßiges Porträt über Amerikaner, also über kleine Leute, die in diesem ganzen Desaster so ihr Ding machen und versuchen nach bestem Wissen und Gewissen mit ihren ganzen Problemen da irgendwie zu überleben und das durchzustehen. Wie fandst du den Film?
Matthew McConaughey ist echt, macht das sehr, sehr gut. Er spielt diesen All-American, diesen Joe Sixpack, der halt überhaupt gar kein Held ist, aber sich dann so ein bisschen, bisschen dazu aufschwingt und da aber dann auch gar nicht viel von hält. Vielleicht auch so ein
Loser-Typ, ne?
So, das spielt er schon sehr, sehr gut. Der hat eine große Ausstrahlung, finde ich. Es war genauso wie Colin Farrell, ne?
Ja.
Das war auch
früher, einer
war
von das den beiden, ne? Wenn du die hast, hast du schon mal viel richtig gemacht.
Ja. Aber eben auch, hat früher auch ganz andere Sachen gemacht und hatte keinen besonders guten Ruf.
Comedy.
Der hat sich da so rausgespielt. Und ich finde tatsächlich, das ist also ein Aspekt, ich habe noch nie so gutes Feuer im Fernsehen gesehen. Ich glaube, ich habe auch überhaupt noch nie so gutes künstliches Feuer gesehen. Allein schon der Moment, wo das Feuer ausbricht, das ist so geil gemacht. Das ist halt irgendwie so eine Sturm, diese ganzen Oberleitungen in den USA, und dann merkst du so, jetzt kommt das Feuer, wie es halt wieder dieser Schwelbrand entsteht, und du gleichzeitig aber merkst so, das wirst du niemals verhindern können, sowas, ne? Das in diesem ausgetrockneten Amerika, das jetzt mittlerweile in die Klimakatastrophe reinrauscht, sowas, so, das wird sich nicht verhindern lassen, es sei denn, die bauen halt plötzlich alle ihre Stromleitungen einmal unterirdisch, was umgerechnet wahrscheinlich 15 Billionen Dollar kosten würde. Das heißt, es ist halt einfach, es ist auch ein apokalyptischer Film dadurch, dass wir wissen, das passiert wieder, und zwar jedes Jahr. Das werden wir jetzt jedes Jahr haben.
Wird auch angedeutet in dem Film, ne? Es gibt so Szenen, wo dann einer sagt, es ist kein Zufall, dass das hier immer öfter passiert. Nee. Also so.
Aber es ist trotzdem jetzt kein Klimakatastrophenfilm oder sowas. Das ist die Meta, das ist die Grundlage sozusagen von dem Ganzen. Das ist eine klassische amerikanische Heldengeschichte, und die ist sehr, sehr souverän gemacht. Ich finde, mir ist es viel zu viel Action, so. Deswegen habe ich jetzt kurz gezögert, so. Ich würde mir den nicht privat angucken. Aber es ist schon auch eben eine Katharsis dabei in diesem Feuer, in dieser Feuersbrunst. Es geht um Zusammenhalt. Das ist bei Inglesby ja immer ganz wichtig, sowas, wie interagieren die Menschen in diesem Mikrokosmos miteinander, sowas. Und
das sind immer die kleinen Leute.
Das ist schon gut gemacht, sowas. Das ist nicht mein.
Ich finde, es ist auch kein typischer Inglesby. Also man merkt schon, dass Paul Greengrass, das ist ja ein Engländer, der hat ja auch so drei Filme von dieser Jason Bourne-Reihe gemacht. Also die ja manche Leute für die bessere Bond-Reihe halten. Und der Paul Greengrass ist ja bekannt für seine Action-Sachen und viel mit Handkamera und so. Und das ist so ein bisschen so eine Synthese aus beiden. So ein bisschen so ein Paul Greengrass Actionfilm und ein bisschen Brad Inglesby, All American People. Ein guter Film. Ich denke auch, es ist kein herausragender Film, aber wenn man so mal sehen will, wie krass so eine Feuerkatastrophe irgendwie sich ihre Bahn bricht, das ist schon beeindruckend teilweise.
Das ist wirklich, also ich finde auch gerade dafür, dass es Fernsehen ist, letztlich, also Streaming hat das Kinoniveau einfach von der Art und Weise, wie das Ganze konstruiert würde. Also auch von den SFX und CGI-Effekten und so weiter. Das ist schon sehr, sehr gut gemacht. Und Matthew McConaughey ist spitze dabei. Sowas, so die Kinder sind ein bisschen, also sind einfach nur Erfüllungsgehilfen für den emotionalen Kontakt zum Publikum, würde ich mal sagen. So, das ist sehr, sehr klassisch amerikanisch Hollywood. Aber es ist überhaupt gar kein schlechter Film. Es ist mir nur zu viel Action.
Wir hatten ja neulich die Serie Smoke, die uns ja beiden ziemlich gut gefallen hat, auch wenn es Leute gab, die ganz schlimm fanden, also hat er ein bisschen polarisiert, aber da hatten wir ja auch, weißt du noch, es gibt diese eine relativ am Schluss, diese Szene, wo sie sich auch so ein Brandinferno fahren, und ich habe den Eindruck, dass man da jetzt mittlerweile irgendwie anders diese Brandkatastrophen oder diese brennenden Welten inszeniert. Also die Technik schreitet ja immer weiter voran. Also das hat mich so ein bisschen daran erinnert teilweise.
Ja. Ne? Es ist tatsächlich, es gibt, also ich weiß nicht, ob ich jetzt zu viel verrate, es gibt Situationen, in denen der Bus durch einen brennenden Wald fährt, da kommt kein Bus durch. Ich habe das gerade bei diesem Paradise-Feuer so, dass damals hab ich viel darüber erfahren, wie so ein Feuer funktioniert.
Ach, du kanntest das reale Feuer.
Ich kannte das reale, genau, das ist eines der legendären so. In so einem brennenden Wald herrschen 1500 Grad. Ja. So. Da, Autos, die da durchfahren, können nicht weiterfahren, weil die Reifen platzen.
Da reicht es nicht, wenn man die Lüftungsschlitze abdichtet, wie die im Film das machen.
Nee, es reicht auch nicht, ein guter Autofahrer zu sein und sowas. Aber das sind die Freiheiten, die darfst du dir nehmen, wenn du so eine Geschichte machst, weil sonst kriegst du da keine Emotionen.
Der reale Bus mit den Kindern und den beiden Lehrern, ich habe gelesen, dass die deswegen nicht zwei Lehrer in den Bus gesetzt haben, weil einer der echten Lehrer gesagt hat, nein, er möchte da nicht Teil
von
so einem, ist ganz witzig.
Nein. Ist auch egal, ist Kinkerlitzchen, sowas, ne? Ist ein gut gemachter Actionfilm.
Genau. Ja, schaut rein, wenn ihr Apple TV Plus habt. Und ja, dann würde ich sagen, auch eine noch, der Streaming-Podcast kommt zurück am kommenden Freitag, dem 31. Oktober. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann ja, macht euer Häkchen in eurem Podcast-Player, abonniert den Podcast, dann werdet ihr automatisch informiert. Kommentiert und bewertet uns auf diesen Stationen, das ist ganz, ganz wichtig. Und auch wenn ich das immer wieder sage, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, bitte schreibt uns einen kleinen Kommentar rein bei eurem Spotify oder Apple Podcast oder wo ihr uns sonst hört. Das hilft uns richtig, richtig weiter. Wir freuen uns auch auf Zuschriften unter fernsehpodcast@web.de. Schreibt uns auch gerne mal, wie ihr das wöchentliche Format findet, was wir ja schon eine Weile machen und wo wir immer noch drüber nachdenken, ob wir im Januar damit weitermachen oder ob wir wieder auf den alten 14-Tage-Rhythmus zurückgehen. Gerne empfiehlt uns auch im Freundes- und Bekanntenkreis. Wir sind bei YouTube, wir sind bei Instagram, wir sind bei Facebook. Und vor allem sagen wir es erstmal bis zum kommenden Freitag. Tschüss, macht's gut, ihr lieben Leute da draußen.
Goldener Herbst, macht was draus.
Auch eine noch, der Streaming-Podcast.